So, hochverehrte Damen, werte Herren, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich zum ersten Abend unserer Vortragsreihe im Studium Generale im Sommersemester. Sie haben sicherlich alle zur Kenntnis genommen, dieses Semester trägt die Reihe den Titel Kultur und Technik, Szenen einer Ehe. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an den Studiengängen Kommunikationsdesign an dieser Hochschule, und zwar Schreiben und Rhetorik. Habe für Sie diese Vortragsreihe organisiert, wie jetzt, glaube ich, schon zum 12. Mal. Seit 2005 spielen wir das Spiel, hier jeden Montagabend in der Aula. Vielleicht ein paar Sätze zu meiner Person kurz, weil ich auch heute Abend für Sie den Eröffnungsvortrag halten werde. Also, wie gesagt, ich lehre an den Studiengängen Kommunikationsdesign, und zwar bin ich Professor für Schreiben und Rhetorik. Ich habe Philosophie, Germanistik, Literaturwissenschaften, Politikwissenschaften studiert, habe eine Ausbildung als Redakteur absolviert und als Journalist, Autor, Kritiker, Publizist gearbeitet für Zeitungen, Zeitschriften, Rundfunkanstalten. Habe Bücher publiziert, und zwar meistens zu kulturphilosophischen Themen. Und das ist ein bisschen die Rolle, die ich Ihnen heute Abend dann auch gegenüber einnehmen werde. Ich werde meinen Vortrag aus einer kulturphilosophischen Sicht heraus halten. Sie werden in dem Semester auch noch einen Technikphilosophen hier haben und manches andere mehr. Und womöglich wird sich dann ein Bild über das Semester hinweg entwickeln, was wir denn unter Kultur und Technik so verstehen können und wie diese Szenen einer Ehe sich so abspielen. Sagt Ihnen dieser Ausdruck Szenen einer Ehe etwas? Haben Sie eine Ahnung, worauf das anspielt? Es gab einen Film von Ingmar Bergman, einem wichtigen schwedischen Regisseur, der genauso hieß. Und das ist also eine kleine Anspielung. Das ist übrigens eine Kulturtechnik, Anspielungen zu machen, Bezüge zu schaffen zu Gewesenem, zu anderen Gebieten aus der Literatur, aus der Kunst, aus der Philosophie und so weiter und so fort. Und über Kulturtechniken werden wir ja heute noch ein bisschen was hören. Sie wissen, mein Vortrag wird Sie mit Affen in Science-Fiction-Filmen konfrontieren und etwas über Technik, Kultur und Kulturtechniken erzählen. Bevor wir damit aber starten, machen wir die Pflichtübung. Studenten wollen ja immer sehr gerne wissen, was muss ich denn tun, um hier irgendwie einen Leistungsnachweis erwerben zu können. Also, hier haben Sie alles kompakt. Ausführlicher finden Sie diese Angaben in dem PDF, das hier angegeben ist. Gehen Sie einfach auf die Seiten der Hochschule Konstanz und dort unter Studium, Lehre, Studium Generale, da finden Sie eine Broschüre, in der sehr ausführlich nochmal dargelegt wird, was Sie machen sollten, damit Sie einen Schein erwerben können, einen Leistungsnachweis. Ich bitte Sie, wenn Sie Fragen dazu haben, die an mich hier abends zu richten, bitte nicht per E-Mail, das schaffe ich einfach nicht, das, die 50 E-Mails am Tag immer zu beantworten. Wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn wir das direkt klären. Ich glaube aber, dass die Fragen eigentlich dort alle schon beantwortet sind, die Sie haben können. Vielleicht als Hinweis noch für diejenigen, die das noch nicht gehört haben. Sagt jemand von Ihnen das Ethikum etwas oder besser gesagt, sagt es Ihnen nichts? Also, kurze Erklärung. Es gibt ein Referat für Technik und Wissenschaftsethik an den baden-württembergischen Fachhochschulen. Das ist eine Einrichtung, die für alle Fachhochschulen des Landes Baden-Württemberg tätig ist und Veranstaltungen im Bereich Ethik, Nachhaltigkeit und dergleichen organisiert. Und dieses Referat für Technik und Wissenschaftsethik, das Sie unter www.rtwe.de finden, vergibt ein Zertifikat an Studenten, wenn sie 100 sogenannte Ethikpunkte gesammelt haben während ihres Studiums, dann bekommen sie dieses Zertifikat ausgestellt mit einer Note, sozusagen eine Zusatzqualifikation, die sie im Laufe ihres Studiums erwerben können. Wenn Sie die 12 Vorträge hier besuchen und ein Protokoll abliefern, haben Sie 24 der 100 Punkte. Also nur um die Dimensionen zu erklären, da kommen Sie in einem Studium schon durchaus hin auf 100 Punkte. Es gibt nämlich auch sehr spannende, interessante Wochenendseminare beispielsweise, zu denen der Leiter dieses Referates, Professor Dr. Wörz, einlädt. Da kriegen Sie auf einen Schlag noch ein bisschen mehr Punkte als jetzt durch den Besuch solch einer Vortragsreihe. Und dieses Zertifikat weist Ihnen nach, dass Sie sich eingeübt haben, geschult haben in Argumentationsweisen aus der Ethik, aus der Philosophie und so weiter, aus Fragen der Nachhaltigkeit. Bringt Ihnen das was? Meine klassische Antwort, die ich dann gleich wieder verneine, ist, naja, wenn Sie sich bei einem Unternehmen künftig bewerben wollen, der Rüstungstechnologie, kann es vielleicht schädlich sein, vielleicht aber auch gerade nicht. Also, vielleicht ist die Frage falsch gestellt, ob es Ihnen was bringt. Natürlich bringt es Ihnen was, wenn Sie sich mit solchen Themen beschäftigen. Sie bilden sich und das tun Sie für sich und nicht für irgendwelche Bewerbungsmappen. Tun Sie es. Sie sollten mindestens 80% der Vorträge besucht haben. Ich lasse gleich eine Teilnehmerliste rundgehen. Vielleicht schaffen Sie es eigenhändig drauf zu unterschreiben. 3 Kreuze gelten nicht. Schön ist, wenn Sie mitdenken, selbstdenken, Fragen stellen. Wir machen im Nachgang der Vorträge, die meistens so plus minus eine Stunde dauern, noch eine Diskussionsrunde. Da können Sie also gerne mitmachen. Falls Ihnen nicht klar ist, wie man so eine Mitschrift macht, hier 3 Tipps, wo Sie sich informieren können. Es gibt von der Universität Duisburg-Essen online einen Schreibtrainer. Da wird man hingewiesen darauf, mit welchen Textsorten und Formaten man im Studium so zu tun hat. Kriegt sehr, sehr nützliche Tipps. Das ist also nicht nur für diese Protokolle jetzt hier zur Vortragsreihe interessant. Das kann Ihnen wirklich auch Hilfen geben, wenn Sie Seminararbeiten schreiben oder auch irgendwann dabei sind, Ihre Thesis zu formulieren. Also diesen Schreibtrainer, Sie müssen sich unbedingt die URL aufschreiben, wenn Sie Schreibtrainer und Uni Duisburg-Essen eingeben, in eine Suchmaschine finden Sie es auch. Den kann ich Ihnen empfehlen. Und diese 2 Literaturangaben obendrauf, diese Arbeit von dem Jörg Niederhauser, die schriftliche Arbeit, das ist ein schmales Bändchen im Duden Verlag erschienen, 7,50 Euro oder sowas, bringt Sie fast bis zur Habilitation. Also da kommen Sie ganz gut durch mit. Haben Sie zu diesen Geschichten Fragen? Dann lassen Sie uns die abräumen, wenn nicht, freue ich mich sehr und wir legen los. Nun gut. Bevor wir starten, würde ich gerne von Ihnen wissen, wer aus dem Publikum hat denn einen technischen Hintergrund? Wer studiert ein technisches oder ein ingenieurwissenschaftliches, naturwissenschaftliches Fach von Ihnen oder hat das studiert? Also so ein Drittel etwa, würde ich mal schätzen, von Ihnen geht so in die Richtung. Schön, das freut mich sehr, dass wir Sie an Bord haben. In meinem Vortrag, das möchte ich vorausschicken, werde ich mich aus einer Technik, nicht aus einer technikphilosophischen, sondern aus einer kulturphilosophischen Sicht äußern. Und ich werde es Ihnen zumuten, eine Technikkritik Ihnen auch zu präsentieren. Ich habe meinen Vortrag in den letzten 2 Wochen ziemlich gründlich über den Haufen geworfen und Sie können sich womöglich vorstellen, warum. Ich glaube, die Ereignisse der letzten Wochen haben uns alle Anlass gegeben, über manches nochmal neu nachzudenken und deswegen habe ich ein paar Umschichtungen vorgenommen in meinem Vortrag. Wenn ich heute hier kritisch über Ingenieure, über Techniker rede und Technik, dann bitte fühlen Sie sich nicht persönlich angegriffen. Darum geht es nicht. Ich möchte gerne ein paar Thesen, auch ein paar Provokationen äußern, um mit Ihnen in ein Gespräch zu kommen. Ich glaube, dass wir manchmal kritische Formulierungen wählen müssen, um überhaupt ja, etwas in Gang zu setzen, eine Diskussion in Gang zu setzen, um neue Blickwinkel zu eröffnen. Nur so ist es gemeint. Es ist nicht gemeint, irgendjemand hier zu diskreditieren. Bitte verstehen Sie das nicht so. Nun gut, das ist unser Programm. Ich habe 5 Stationen für Sie ausgemacht. Ich werde zuerst mit Ihnen kurz mal auf die Begriffe schauen. Was bedeutet denn Kultur? Was bedeutet Technik? Woher kommen diese Worte? In einer zweiten Runde möchte ich mit Ihnen über die Wege reden, die wir genommen haben, um in eine Technikkultur zu gelangen. So würde ich nämlich das bezeichnen, was wir heute haben. Wir leben in einer Technikkultur. Was ich darunter verstehe, werde ich Ihnen später noch näher bringen. Im dritten Schritt möchte ich Ihnen ein paar Gedanken äußern über Kulturtechniken. Dieser Abschnitt wird deutlich kürzer ausfallen, als ich das ursprünglich vorgehabt habe. Dafür habe ich dann einen vierten Punkt aufgenommen, in dem ich über Machbarkeits- und anderen Wahn reden möchte. Und da wir wahrscheinlich an diesem Abend von hier aus nicht die Welt gemeinsam retten werden, können wir uns vielleicht zumindest überlegen, was denn solch eine Debatte, wie wir sie hier gemeinsam führen können, für den Ort bedeuten kann, an dem wir sind. Wir alle zusammen sind die Hochschule Konstanz und natürlich noch einige mehr, nicht alle sind heute da, klar. Vielleicht können wir ein paar Anregungen darüber finden, was wir mit Kultur und Technik an unserer Hochschule und an Hochschulen insgesamt anstellen können. So, dann gehen wir doch mal ins Geschehen und schauen uns die Begriffe Kultur und Technik an. Was ich jetzt mit Ihnen mache, sehr eingeschränkt, sehr kurz und knapp, ist übrigens auch eine Kulturtechnik, nämlich sich anzuschauen, woher die Worte kommen, mit denen wir umgehen, was sie zu bedeuten haben und so weiter. Das Wort Kultur leitet sich her vom lateinischen cultura, das ist ursprünglich ein Lehnwort für Ackerbau. Eine weitere Wortherkunft ist von dem lateinischen colere herzuleiten. Das heißt so viel wie pflegen, hegen, bebauen, großziehen, ausbilden, tätig verehren. In dem Wort Kultur steckt der Kult drin. Sie wissen, mit kultischen Handlungen drücken wir Verehrung aus. Das Verehren können wir viel. Das können Götter sein, Ideen, Prinzipien, aber auch Können und Leistungen. Und Sie kennen sicherlich auch den Begriff der Kultiviertheit. Besondere Kultiviertheit kann sich in schöpferischen Leistungen ausdrücken oder aber auch nur in einer bestimmten Form sich zu verhalten, in einem bestimmten Benehmen. Wenn man diese Kulturtechnik anwendet, woher kommen denn die Worte, dann lohnt es sich immer auch, einen Blick in den Duden beispielsweise zu werfen. Und da finden wir folgende Definition. Kultur sei die Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Lebensäußerungen einer Gemeinschaft, eines Volkes. Das sei eine der Bedeutungen des Wortes Kultur. Eine andere sei eine feine Lebensart, Erziehung, Bildung. Eine andere, das scheint auf den ersten Blick sehr weit weg zu sein, spielt auf die Zucht von Bakterien und anderen Lebewesen auf Nährböden an. Da haben Sie diese Verbindung zu der alten Bedeutung des Ackerbaus, des Anbauens, des Bewirtschaftens und so weiter. Natürlich haben wir das auch hier in den Definitionen des Dudens mit drin, die Nutze, Pflege und Bebauung von Ackerböden. Manchmal spricht man von Kultur im Forstbereich. Junge Pflanzen bilden eine Kultur. Und wir kultivieren etwas. Wir gehen auf eine bestimmte Art kultiviert mit Dingen, mit Informationen, mit Situationen und so weiter um. Auch das werden wir uns noch ein bisschen näher anschauen. Ich werde Ihnen eine Definition nun präsentieren, aus einem Buch heraus oder einem großen Werk heraus, das ich sehr schätze, das ich Ihnen auch empfehlen mag. Aber hören wir uns erstmal die Definition an. Will Durant oder Durant, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Das sieht so französisch für mich aus, aber mal gucken. Also er ist Amerikaner, nennen wir ihn Durant von mir aus. Der schreibt in seiner Kulturgeschichte der Menschheit, die er mit seiner Frau Ariel zusammen geschrieben hat, Kultur ist soziale Ordnung, welche schöpferische Tätigkeit begünstigt. Vier Elemente setzen sie zusammen, wirtschaftliche Vorsorge, politische Organisation, moralische Traditionen und das Streben nach Wissen und Kunst. Sieh, die Kultur beginnt, wo Chaos und Unsicherheit enden. Neugier und Erfindungsgeist werden frei, wenn die Angst besiegt ist. Und der Mensch schreitet aus natürlichem Antrieb dem Verständnis und der Verschönerung des Lebens entgegen. Vor dem Hintergrund können wir uns natürlich fragen, wie kultiviert im Moment die Welt aussieht. Ich glaube, angstfrei ist sie nicht. Dieses Zitat stammt aus den ersten der 18 Bände seiner Kulturgeschichte der Menschheit. Ich finde das ein ungeheuer faszinierendes Projekt. Es hat wirklich, ja, zwei Menschen haben es geschafft, immerhin von den Anfängen bis, ich glaube, zu Napoleons Zeiten etwa, die Kultur der Menschheit umfassend darzustellen. Das Ganze in einer sehr, sehr amüsanten Weise geschrieben, ungeheuer lesenswert. Ich habe mir das irgendwann vor Jahren gekauft, dann stand es lange im Regal als Nachschlagewerk. Und vor zwei Jahren habe ich mir vorgenommen, ich lese jetzt diese 18 Bände. Ich bin jetzt bei Band 3, also Sie sehen, das ist ein größeres Projekt. Aber ich bereue eigentlich nur, dass ich so wenig Zeit dafür finde. Es ist sehr, sehr amüsant. Unlängst empfahl ich einer Freundin diese Bände. Die hat dann es geschafft, eine Lederausgabe mit Goldschnitt für 70 Euro zu bekommen. Sie bekommen diese Bände derzeit angeboten für 3 bis 5 Euro pro Stück. Also die Investition ist lächerlich, der Gewinn ist riesengroß. Ich lege es Ihnen ans Herz. Notfalls helfen ja auch Bücher, Flecken in Tapeten zu überdecken. Schauen wir das Gleiche nochmal an, was wir für Kultur gemacht haben, für den Begriff der Technik, woher kommt der? Das leitet sich ab von dem griechischen Techne. Und Techne steht für Kunst, Wissenschaft, Handwerke, Kunstfertigkeit, Kunstverständnis, Tüchtigkeit, Geschicklichkeit, Schlauheit, List und Kunstwerk. Die lateinischen Entsprechungen sind Ars, Disciplina, Technica. Sie sehen daran, dass das noch nicht dem Technikbegriff entspricht, den wir heute haben. Der Technikbegriff, den wir heute nutzen, ist eigentlich eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, und zwar der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der entsteht parallel zur Industrialisierung. Dann, seit zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, gilt Technik als die Bezeichnung für das Ganze des maschinell oder instrumentell Verfügbaren. Was wir auch immer darunter jetzt mal verstehen wollen, nehmen wir es einfach mal für den Moment so hin. Also nutzen wir weiter diese Kulturtechnik des Wörters analysieren. Das Wörter analysieren so. Duden sagt, die Technik ist die Gesamtheit der Maßnahmen, Einrichtungen und Verfahren, die dazu dienen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse praktisch nutzbar zu machen. Es sei zudem Technik die ausgebildete Fähigkeit, Kunstfertigkeit, die zur richtigen Ausübung einer Sache notwendig ist. Und des Weiteren die Gesamtheit der Kunstgriffe und Verfahren, die auf einem bestimmten Gebiet üblich sind. Also gute Fußballer sind Techniker im Sinne 2 und 3. Ne? So, dann versteht man unter Technik auch Herstellungsverfahren. Na Ich biete Ihnen ein paar eigene Ideen zum Begriff der Technik an. Ich würde sagen, Technik sind die Verfahren und Kenntnisse, die materielle Wirklichkeit und Welt zu gestalten. Sie werden nachher sehen, warum ich auf die materielle Wirklichkeit abhebe. Alle Techniken implizieren Theorien über Technik. Das heißt aber nicht, dass Sie sich dessen bewusst sind. Ja? Also Sie können als Techniker tätig sein und sich nicht bewusst sein, dass Sie eigentlich in Ihrer Praxis eine Theorie voraussetzen. Aber Sie nützen sie. Sie nützen theoretische Erkenntnisse bei jeder Technik, mit der Sie umgehen. Eine Sichtweise auf Technik ist zu sagen, sie ist eine Form der Prothetik. Sie kennen den Ausdruck Prothesen. Das ist nicht nur was, was man im Mund haben kann oder so. Technik wird so als ein Verfahren verstanden, um die dem Menschen eigenen biologischen und vornehmlich körperlichen Möglichkeiten mit künstlichen Mitteln zu erweitern, auszubauen, zu ersetzen oder zu ergänzen. Das da, was ich auf der Nase sitzen habe, ist eine Prothese. Sie fängt einen Mangel auf. Es gibt einen philosophischen Anthropologen, der gesagt hat, der Mensch ist ein Mängelwesen. Er hat eigentlich nichts, was er so richtig gut kann, außer alle Mängel gut auszugleichen. Zum Beispiel durch Technik. Und zu uns gehört es offenbar, oder zu einem ordentlichen Teil von uns, ich würde mal sagen, wenn ich mich so umschaue, haben wir hier mindestens 5% Brillenträger. Also, die Augen lassen bei manchen Menschen offenbar nach. Eigentlich kein Problem. Wir haben Prothesen, die das auffangen. Also, Technik können Sie auch als eine Prothetik anschauen. Haben Sie eine Vorstellung oder würden Sie unterscheiden zwischen dem Begriff Technik und Technologie? Häufig benutzen wir diesen Begriff tatsächlich synonym. Es wird nicht unterschieden. Ich halte das für nicht klug. Ich glaube, es ist klug, wenn man die beiden Begriffe unterscheidet. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, neben diesem Vorschlag, wie man den Begriff der Technik fassen kann. Ein Vorschlag, was wir vielleicht zu Technologie sagen könnten. Immer wenn Sie irgendein Wort mit Ologie hintendran finden, dann können Sie mithören, was die Griechen sich dabei dachten, nämlich Lehre oder Wissenschaft von. Ja? Also Technologie wäre die Lehre oder die Wissenschaft von der Technik. Und das ist ein bisschen was anderes als die Technik selbst. Wo liegt der Unterschied? In der wissenschaftlichen Behandlung der Verfahren und Kenntnisse, die materielle Wirklichkeit und Welt zu gestalten und zu verstehen. Also die Technik gestaltet, die Technologie weiß um die Gesetze der Gestaltung, weiß um die Wege, um die Verfahren, kann die darlegen, kann die entsprechend bewusst als Theorie formulieren, sie kann bewusste Theoriebildung herstellen. Das wäre mein Vorschlag, um diese beiden Begriffe auseinanderzuhalten. Meine Frage an die Leute, die ein technisches oder ingenieurwissenschaftliches Fach studieren, wird es bei Ihnen auseinandergehalten? Ich glaube, Sie hatten sich als Techniker bekannt. Wird da unterschieden zwischen Technik und Technologie in Ihrem Fach? Was studieren Sie, wenn ich fragen darf? Warum heißt es nicht Elektrotechnologie? Kein Thema bei Ihnen bisher, oder? Das ist eine Chance, die sozusagen so Leute aus dem anderen Lager, ne, aus dem Lager der Kultur, wenn man das mal gegenüberstellen möchte, vielleicht bieten können. Denen, die in dem Lager, in Anführungszeichen, der Technik stehen. Sie wissen, manche Ehen scheiden sich in Lager. Die Leute, die vielleicht etwas tiefer in der Kultur drin sind, etwas weniger tief in der Technik, können den Technikern vielleicht bei diesen Rahmenfragen und Begriffen und so weiter etwas zur Hand gehen. Umgekehrt die Techniker denen natürlich an vielen Punkten auch. Ich habe jetzt die ganze Zeit das Wort Theorie hier mit drin. Was ist denn eigentlich eine Theorie im Himmelswillen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Theorien sind in Sprache gefasste, häufig verschriftlichte Ideen, Gedanken, Aussagen, die einen oder mehrere Gegenstände der materiellen oder geistigen Welt systematisch und argumentativ zu fassen versuchen. Schwierig, ne? Nochmals, Theorien sind in Sprache gefasste Ideen, Gedanken, Aussagen, die einen oder mehrere Gegenstände der materiellen oder geistigen Welt systematisch und argumentativ zu fassen suchen. In Theorien können Formalisierungen eine Rolle spielen. Die Vermittlung oder Kritik von Theorien erfolgt aber mit sprachlichen Mitteln, mit Begriffen, Aussagen, Argumenten, die nicht allein aus Formeln bestehen. Mit Formeln kann man Formeln nicht vermitteln und nicht, jedenfalls nicht vermittelnd, kritisieren. Also, wenn Sie in irgendeiner Weise im Bereich einer Naturwissenschaft, einer technischen Wissenschaft, einer Ingenieurwissenschaft mit Formeln zu tun haben und die nun jemand anderem vermitteln wollen, auch Ihrem Kommilitonen, können Sie das nicht, ohne sich sprachlicher Mittel zu bedienen. Das scheint wahrscheinlich zuerst einmal banal und selbstverständlich. Das ist aber für den Gedanken, den ich heute Abend mit Ihnen auch durchlaufen möchte, sehr, sehr wichtig. Wir können Formeln nicht mit Formeln kritisieren, nur mit Sprache. Und es gibt einen wahnsinnig großen Unterschied zwischen Formeln, die natürlich eine Spezialsprache, wenn Sie so wollen, darstellen, ja, und der Sprache, mit der wir kommunizieren, mit der ich gerade zu Ihnen spreche beispielsweise. Formeln haben im Regelfall einen sehr hohen Grad an Präzision. Sprachliche Präzision ist in diesem Ausmaß nicht zu erreichen. Sprache hat immer etwas Unscharfes. Das ist übrigens der Grund, warum wir häufig in einer Kommunikationssituation, auch in Ehen, nachfragen. Ich nenne das verbales Kuscheln. Wir müssen herausfinden, ob unser Zuhörer tatsächlich verstanden hat, was ich ihm eigentlich sagen will. Deswegen sage ich die Dinge manchmal zwei- oder dreimal. Übrigens auch das, womit ein Professor die ganz schnellen, klugen Studenten häufig nervt. Die schalten dann ab, weil er das Gleiche nochmal erzählt. Warum macht er das? Weil er sich nicht sicher ist, ob es angekommen ist. Und weil er die anderen, die es vielleicht noch nicht verstanden hat, halt auch mit an Bord holen möchte. Also, ganz häufig ist Kommunikation Vergewisserungskommunikation, weil Sprache nicht scharf ist, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie Formeln, wie Formalisierungen das sein können. Nur, nochmals, wäre schön, wir könnten sagen, naja, dann sprechen wir nur noch in Formeln. Wir können Formeln nicht mit Formeln vermitteln und nicht mit Formeln kritisieren. So. Und jetzt kommt ein erster kleiner Kritikpunkt oder Hinweis in Bezug auf Techniker und Technologen. Techniker und Technologen sind als Techniker und Technologen, nicht als Privatpersonen, sondern als Techniker und Technologen, nicht intensiv vertraut mit den Verfahren und Kenntnissen, die dazu dienen, Theorien mit sprachlichen Mitteln systematisch und argumentativ zu bilden oder zu kritisieren. Das lernt man in der Ausbildung zum Techniker, zum Ingenieur so nicht. Diese Mittel, wie man Theorien bildet, wie man sie sprachlich kritisiert und vermittelt, werden in erster Linie nicht in den Natur-, Ingenieur-, Technikwissenschaften entwickelt, sondern vornehmlich in Philosophie, Rhetorik, Logik, Geistes- und Kulturwissenschaften und auf etwas andere Weise in der Literatur und der Kunst. Nun denn, so viel mal zu den Begriffen. Wie sind wir in die Technikkultur geraten? Der französische Schriftsteller und Philosoph Voltaire hat einmal geschrieben, ich möchte die Schritte kennen, mit denen die Menschheit von der Barbarei zur Kultur überging. Also von der Unzivilisiertheit, dem unkultivierten Verhalten, dem inhumanen Verhalten hin zur Kultur. Nun denn, jetzt kommen die Affen ins Spiel. Ich möchte Ihnen einen Filmausschnitt zeigen. Und zwar eines Filmes von Stanley Kubrick, einem britischen Regisseur. Der Film heißt 2001, Odyssee im Weltraum. Und dieser Film ist sicher in den Augen der meisten Leute, die hier sitzen, uralt. Kubrick hat angefangen, den 1965 zu drehen, 68 war er fertig. Ich glaube, er ist sehr, sehr aktuell. Es ist ein ungeheuer spannender und filmisch hochinteressanter Science-Fiction. Und er kommt, ich glaube, die ersten 25 Minuten ohne jeden Dialog aus, was etwas ungewöhnlich ist im Film. Aber wir schauen uns den ersten Teil, der sozusagen eigentlich nur ein Prolog, eine Vorrede zum eigentlichen Film ist, in einem Auszug jetzt mal an. Und ich werde Sie wahrscheinlich nerven, weil ich ab und zu ein paar Sachen kommentieren werde. Also es geht nicht darum, den Film jetzt nett und wie im Kino zu genießen, sondern ich möchte Ihnen dazu ein bisschen was erzählen. Es geht um das Erwachen des Menschen. Wie, ja, wurden aus unseren Vorgängern wir. Zuerst einmal immer nur Landschaftsaufnahmen. Und demnächst ein Hinweis auf Leben. Allerdings schon ziemlich ausgelebt. Knochen. Knochen spielen eine sehr große Rolle, wie Sie nachher sehen werden. Also hier sehen Sie Ihre Ahnen. Sie leben in einer mehr oder minder friedlichen Koexistenz mit Vierbeinern. Allerdings gibt es klare Ansagen, es geht immer um Futter. Das Futter sind Pflanzen. Sind Warmlaute. Dann laust dich auch mal nett. Und es geht um Fressen und gefressen werden. Das ist ein recht vorteilhaftes Plätzchen. Warum? Es hat Wasser. Sie sehen, es hat sich nicht viel geändert im Kommunikationsverhalten unter Druck. Man macht klar, wer der Chef ist. Und dieses Plätzchen weckt Neugierde. Im Hintergrund haben Sie die Gruppe A und im Vordergrund die Gruppe B. Sehr interessant ist, wie der Konflikt gelöst wird. War zwar nicht entspannt, aber man ist sich eigentlich nicht zu nahe getreten. Man hat nur lauter gebrüllt. Bis zu der Sequenz könnten Sie den Film als einen reinen Naturfilm ansehen. Aber in der Sequenz passiert jetzt etwas anderes. Es kommt eine Symbolwelt nachher ins Spiel. Es entsteht Kunst. Irgendeine Irritation ist offenbar da, bislang akustisch. Thank you. etwas in die Welt eingebrochen, was da nicht hingehört. Eigentlich sieht die Welt so aus wie vorher. Nur irgendwas ist anders mit den Jungs. Ein Werkzeug erfunden und gleichzeitig eine Jagdwaffe. Wir sehen, die Nahrung hat sich verändert. Kultur wäre übrigens dann, wenn sie sich die Steaks brieten. Der Mensch nimmt zubereitete Nahrung zu. der Konflikt wird diesmal anders ausgetragen. Und das Werkzeug hilft dabei. Das war einer der, wie ich finde, spektakulärsten Schnitte der Filmgeschichte. Also, wir wollten uns über Wege in die Technikkultur unterhalten. Hier haben Sie in der künstlerischen Version eine Interpretation gesehen, nämlich die von Stanley Kubrick. Sie sehen mit dem ersten Werkzeug bereits ist verbunden die Eroberung des Raumes. Und zwar einerseits ganz konkret den Raum, den man besitzt, in dem man lebt, der Lebensraum bis hin zum Weltraum. Für Kubrick ein ganz kleiner Schritt. Ja. Was löst das Ganze aus? Offenbar eine Irritation. Den Stein, diesen schwarzen Stein, diesen Monolith, sollten Sie nicht als ein konkretes Ereignis sehen, sondern als ein Symbol. Ein Symbol für eine Irritation. Irgendwann mal müssen unsere Menschenaffen-Vorfahren durch irgendwas irritiert worden sein. Und diese Irritation löst im Grunde den anderen Blick auf die Welt aus und lässt auf einmal Dinge nicht mehr als Ding erkennen, sondern als etwas, mit dem ich etwas machen kann, als Stellvertreter, als Werkzeug. Das ist zumindest die Erklärung von Kubrick. Aus dem Spiel wird das Werkzeug geschaffen, aus dem spielerischen Moment. Bei ihm schon das erste Werkzeug dient als Waffe, zuerst als Jagdwaffe, dann aber auch als Waffe im Kampf um den Raum. Für ihn scheint also die Technik vor der Kultur da zu sein. Die Technik schafft die Möglichkeit der Kultur, aber Kultur ist auf eine gewisse Art Selbstbarbarei. Die Konfliktlösung vor der Technik und dem Werkzeug waren auf eine gewisse Art viel humaner, wenn Sie so wollen, als die, die man danach fand. Also das ist eine künstlerische Interpretation dieser Frage, wie entwickeln sich Kultur und Technik hin zu einer Technikkultur. Ich möchte Ihnen noch ein paar andere Erklärungsmodelle zeigen, die jetzt nicht künstlerischer Natur sind, sondern theoretischer. Es gibt zum Beispiel ein Stufenmodell, das Sie alle aus der Schulzeit kennen, dass sich Kultur entwickelt habe, parallel zu der Entwicklung von Materialien, mit denen der Mensch umgeht. Also von der Steinzeit geht man über in die Bronzezeit und in die Eisenzeit und in die Stahlzeit. Was haben wir denn heute? Kunststoffzeit, Siliziumzeit, wie würden Sie es nennen? Keine Ahnung. Irgendwas in der Richtung womöglich. Oder Honey und Nani, Nano, irgendwas. Keine Ahnung, also welche Werkstoffe sind es denn gerade, die unsere Welt prägen? Haben die Techniker eine Antwort? Silizium ist gut? Okay. Also, das ist ein Modell, das Sie natürlich kennen. Ich möchte Ihnen noch ein paar andere vorstellen. José Ortega y Gasset, ein spanischer Philosoph, der unterscheidet drei Zeitalter auf dem Weg der Menschheit. Er sagt, es gab das Zeitalter der Technik des Zufalls. Das haben wir gerade vorher beobachtet, wenn Sie so wollen. Es ist mehr oder minder zufällig, spielerisch entstanden, dass der Affe diesen Knochen als Werkzeug, als Waffe nutzen lernte. Und das hält natürlich eine ganze Weile an. Danach kommt für Ortega das Zeitalter der Technik des Handwerkers. Also Menschen lernen Techniken in einem bestimmten Bereich, einem bestimmten Metier so mehr oder minder zu vollenden, dass sie nicht mehr zufällig zu Problemlösungen, zu technischen kommen, sondern regelgeleitet und gezielt und auch so, dass dieses Wissen, das da entsteht, weitergegeben werden kann. Sie kennen das Prinzip des Handwerks, das auf einem Meister-Schüler-Prinzip beruht. Der Meister gibt sein Wissen weiter. Also, da ist nicht mehr Zufall am Werk, sondern da ist regelgeleitetes Tun am Werk. Und das dritte Zeitalter für Ortega y Gasset ist dann das Zeitalter der Technik des Technikers. Also, die technischen Problemlösungen, die hier im Vordergrund stehen, sind nicht mehr handwerkliche, sondern es sind Maschinenlösungen, die eine Rolle spielen, sehr komplexe Techniken, die womöglich auch nicht mehr von einem Menschen allein, wie beim Handwerker, beherrscht werden, sondern sozusagen den Gehirnschmalz von vielen braucht, damit das gelebt werden kann. Ein anderes Erklärungsmodell von Walter de Jong ist diese Entwicklung zu erklären entlang der Kommunikationstechniken und Kulturen, die der Mensch durchlaufen hat. Ong sagt, dass wir unsere Kultur zuerst eine orale Kultur war. Hier haben Sie vorher sozusagen die Vorstufen gesehen. Es war keine Sprache im Spiel, jedenfalls nicht eine, die wir erkennen können, würde ich mal sagen. Das sah noch nicht sehr nach Grammatik aus, sondern nach Warnlauten oder Wohllauten und so weiter. Erste Stufe dieser Entwicklung von Kultur und Technik bei Ong, die Oralität, die Mündlichkeit. Die geht über mit der Entwicklung der Schrift hin zur chirografischen, zur handschriftlichen Kultur. Aus der wird später die typografische Kultur, also eine, die sozusagen die Schrift loslöst vom Schreiber, ja, loslöst vom durch die Hand herzustellenden. Und in einer nächsten Stufe sieht er dann die elektronischen Kommunikationstechniken und Kulturen an Werk, also elektronische, analog und digitalen Medien. Also ein ganz anderes Modell, das hier den Blick auf die Kommunikation richtet. Ein weiteres Erklärungsmodell finden Sie bei Neil Postman, das ist ein amerikanischer Medienwissenschaftler gewesen. Ich hatte 1993 mal Gelegenheit, ihn zu interviewen, sehr spannender Mensch. Der unterscheidet drei Entwicklungsschritte, die natürlich nicht trennscharf immer voneinander abzugrenzen sind, aber sich doch aufeinander aufbauen. Er spricht davon, dass es zuerst Werkzeugkulturen gab und Werkzeuge ganz konkrete Probleme des materiellen Lebens lösten oder dem symbolischen Leben dienten. Also, konkretes Werkzeugproblem, wie bringe ich das Wasser von der Quelle in mein Haus? Ja, ich baue eine Kanalisation und so weiter, ja, Wasserleitung, ganz konkretes materielles Problem, das durch den Einsatz von Werkzeugen gelöst wird. Symbolisches Leben, ja, Werkzeuge dienten zum Beispiel zum Bau von Kathedralen. Ja, und da geht es darum, Verehrung auszudrücken, den Göttern zu huldigen oder dem christlichen Gott, wenn wir von Kathedralen sprechen. In der nächsten Stufe spricht Postman von Technokratien. Und er sagt, da verändert sich schon was. Da in der Technokratie fügt sich die Kultur der Entwicklung der Werkzeuge. Und die Werkzeuge selbst werden zur Kultur. Die Wert- und Orientierungsbindung, die vorher da war, konkretes Problem lösen oder Symbolen dienen, tritt zurück. Auf eine gewisse Art werden die Werkzeuge Selbstzweck und Wert und Orientierung für sich. In einer nächsten Stufe spricht Neil Postman von dem Technopol. Technopole seien so gestaltet, dass sie im Grunde eine übersteigerte Technokratie sind. Also Technokratie wird totalitär. Es gibt überhaupt keine Anbindung mehr an Werten außerhalb der Technik, außerhalb der Werkzeuge. Also die Technik selbst ist zum höchsten Wert, zur höchsten Orientierung geworden und sie herrscht über alles. Das seien die Kennzeichen von Technopolen. Ich biete Ihnen nun noch so ein bisschen was an eigenen Ideen an. Ich würde sagen, dass ich finde den Begriff von Postman mit der Technokratie nicht ganz glücklich, weil wir heute mit Technokratie oft was anderes verbinden. Ja. Technokraten sehen wir als Leute an, die in einem System sozusagen funktionieren und nur regelgeleitet funktionieren, nicht selber denken, also sprich, böse gesagt, die Verwaltung, ne? Das ist eine technokratische Bürokratie. Deswegen schlage ich vor, diesen Begriff etwas abzuwandeln und Technikkultur zu nehmen. In der Technikkultur wird die Kultur der Technik unterworfen und die Kultur existiert allein aus der Technik heraus. Das schafft natürlich Probleme. Die Technik wird nicht kultiviert, wenn wir sie allein den Technikern überließen. Nicht falsch verstehen, ich sage nicht, Techniker sind kulturlos. Nur als Techniker können sie die Technik nicht kultivieren. Das kann nur die Gesellschaft als Ganzes. Hier spielen die Kulturtechniken mit hinein, um eine Außenperspektive auf Technik zu bekommen, reicht nicht mehr das Wissen der Technik. Dazu brauchen Sie anderes Wissen, dazu brauchen Sie Kulturtechniken, brauchen Sie Perspektiven, die außerhalb der Technik gewonnen werden. Insofern sind Techniker als Techniker mit der Technik überfordert, da sie die Kulturtechniken oft nicht in dem Maß beherrschen, wie das nötig wäre. Probleme, die Technik aufwirft, sind allein mit besserer Technik nicht zu lösen. Dazu werde ich Ihnen nachher ein schlagendes Beispiel vorführen. Der Umgang mit Technik ist keine technische Frage, sondern eine Frage der Kultur. Und auf Fragen der Kultur können die Techniker als Techniker nicht allein eine Antwort finden. Nun gut. Kommen wir zum dritten Kapitel, schauen wir kurz hinein, was man unter Kulturtechniken verstehen könnte. Ursprünglich hat man damit eigentlich gemeint Techniken des Ackerbaus. Ja, also da spielt dieser alte Begriff Cultura, dieser lateinische, noch eine Rolle. Ich münze das deutlich um. Ich sage, Kulturtechniken sind Verfahren und Kenntnisse, die immaterielle Welt und Wirklichkeit zu gestalten. Sie sehen jetzt bei der Folie die direkte Analogie zu der, die ich Ihnen vorher über Technik präsentiert habe. Kulturtechniken implizieren natürlich Theorien über Kultur. Kulturtechniken bieten Verfahren, um die dem Menschen eigenen geistigen Möglichkeiten, in dem Fall die geistigen, nicht die körperlichen, mit künstlichen Mitteln zu erweitern, auszubauen, zu ersetzen oder zu ergänzen. In der Ankündigung zu diesem Vortrag, falls Sie sie denn gelesen haben sollten, versprach ich, heute Abend aufzuklären, welche Kulturtechnik sich hinter einem Satz im Ankündigungstext versteckt. Ich schicke noch zwei, drei Folien voraus, bevor ich das mache. Im Unterschied zu unseren Ahnen, die wir da vorher beobachtet haben, haben wir Sprache. Sprache ist die zentrale Voraussetzung für Kultur. Übrigens auch für jede Theorie über Technik. Lesen, Schreiben, Rechnen. Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie Ihr Gespräch entweder nachher oder mit mir oder draußen fortsetzen, weil das so ein Dauermurmeln ist ungeheuer irritierend. Das stört die Konzentration der, zumindest von mir, sehr. Haben Sie eine Frage? Es ist langweilig. Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie entweder dabei sind oder nicht. Okay? Danke. Also, nochmal. Kultur setzt Sprache voraus. Basale, grundlegende Kulturtechniken sind Lesen, Schreiben, Rechnen. Deren Vervollkommnung, dann so etwas wie Selbstformung, was mache ich mit mir als Mensch, welcher Mensch möchte ich werden, Teilhabe an der Gesellschaft, an gesellschaftlichen, an politischen Prozessen, an der Kultur. All diese Dinge sind elaborierte, also hochentwickelte Kulturtechniken. Technische, kulturelle, wirtschaftliche, wissenschaftliche, gesellschaftliche Entwicklungen hängen von der Entwicklung der Kulturtechniken ab. So. Ja, ich hatte Ihnen in dem Ankündigungstext geschrieben, dass es in dem Vortrag darum gehen wird, die Begriffe Kultur und Technik zu beleuchten und ein Grundverständnis dieser Begriffe zu entwickeln. Häufig nutzen wir sie nämlich lediglich mit einem umgangssprachlichen Vorverständnis, also nicht reflektiert und ohne breites Wissen ihres Horizontes. Im letzten Satz versteckt sich eine Anspielung auf eine bestimmte Kulturtechnik, um welche es sich handelt. Das wird im Vortrag aufgeklärt. Sollte ich also tun. Weiß jemand, worauf ich anspiele, wenn ich von Vorverständnis, von Horizont und so weiter rede? Haben Sie den Begriff der Hermeneutik einmal gehört? Nicht? Gut, klären wir es auf. Das ist, wenn Sie wollen, eine sehr elaborierte, hochentwickelte Kulturtechnik. Woher kommt der Name Hermeneutik? Gute Hermes war der Bote der Götter und er hatte den Job, den Menschen Botschaften der Götter zu übermitteln. Dummerweise sprechen Götter aber eine ganz andere Sprache als wir. Also hat der Hermes nicht einfach nur ein Schild hochgehalten oder irgendwie ausgesprochen, was die Götter gesagt haben, sondern er hat übersetzt. Und er hat nicht nur übersetzt, er hat gedeutet, er hat ausgelegt, was die Götter zu sagen haben. So, das steckt, diese Anspielung auf Hermes, steckt in dem Begriff der Hermeneutik. Das ist ein wissenschaftliches Verfahren des Verstehens, des Deutens, des Auslegens. Es spielt in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen eine Rolle. Ich sehe gerade den Juristen Backer hier sitzen. Ich nehme mal an, es gibt auch eine juristische Hermeneutik, oder? Wird in Gerichtssälen manchmal sehr konkret, ne? In der Hermeneutik sagt man, dass jedes Verständnis, das wir entwickeln, immer schon sozusagen eine Folie im Nacken hat. Ja? Wir verstehen nicht etwas blank, sondern wir verstehen es auf der Basis dessen, was wir schon wissen, was wir erfahren haben, was wir für Anschauungen haben. Kurz, welches Vorverständnis wir haben. Jedes Verständnis basiert auf einem Vorverständnis und das lenkt Ihr Verständnis. Wenn Sie zum Beispiel in einer Vorlesung über höhere Mathematik hineingeraten, aber gerade mal die Grundrechenarten beherrschen, dann haben Sie mit diesem Vorverständnis sicherlich Probleme, irgendwas mitzubekommen. Also da ist Ihr Vorverständnis nicht ausreichend, Ihr Horizont, vor dem Sie sich bewegen, ist sehr eng und dadurch verstehen Sie manches nicht. Also, eine elaborierte Kulturtechnik verstehen, zu verstehen. Kulturtechniken erschließen Informationen, aber das wäre noch nicht unbedingt eine sehr große Leistung. Entscheidender ist, dass sie es ermöglichen, Informationen zu Wissen zu formen. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Information und Wissen. Wissen Sie den? Sehen Sie einen Unterschied? Bitte? Informationen sind nur Einzelheiten. Ja, manchmal kann ich kann Ihnen natürlich auch ein ganzes Paket mit Informationen geben, ja, aber daraus entsteht noch nicht Wissen. Wissen entsteht dann, wenn Sie diese Informationen in einen Bezug setzen können, zu sich selbst, zu der Welt, in der Sie leben, wenn Sie damit was anzufangen wissen, ja, wenn Sie damit umzugehen wissen. All das macht erst aus Informationen Wissen. Information selbst sagt noch gar nichts. Das ist übrigens ein ganz wichtiges Argument, wenn Ihnen jemand sagt, naja, es reicht doch, wenn Sie lernen, wie Sie sich Informationen erschließen. Es reicht doch, wenn Sie zum Beispiel, was weiß ich, in Google ein, zwei Suchbegriffe eingeben. Das erschließt ja dann Informationen. Ja, Pfeifendeckel, damit ist da noch gar nichts gewonnen. Ja, dann haben Sie Informationen. Sie wissen aber nicht, was sie bedeuten. Sie haben sie noch nicht verstanden, sie haben sie nicht gedeutet, sie haben sie nicht ausgelegt. Es ist im Grunde die Sprache der Götter, die Sie nicht verstehen. Sie brauchen da schon einen inneren Hermes, der das umsetzt, der aus Information Wissen macht. Informatio können Sie als Einbildung übersetzen. Ausbildung ist dann Deformatio. Sie sollten Ihr Studium nicht als Deformation betreiben. Es geht nicht um Ausbildung, es geht um Bildung. Und um sich zu bilden, dienen Ihnen wiederum Kulturtechniken. Die schaffen Orientierung für Sie persönlich, sie schaffen gesellschaftliche Orientierung, sie schaffen politische Orientierung. So, jetzt wissen wir, warum Kulturtechniken prima sind, aber ist es um sie gut bestellt? Eher nicht, würde ich sagen. Sprachkenntnisse, insbesondere der Muttersprache, gehen zurück. Ich glaube, das können wir alle an uns selbst beobachten, wenn wir genau hinschauen. Die Kenntnisse basaler Kulturtechniken, also Schreiben, Lesen, Rechnen, die schwinden. Das ist ein großes Klagelied im Zuge dieser PISA-Studien beispielsweise. Und erst recht, das ist ja das, was wir oft ins Auge fassen, ja, gesellschaftlich. Darüber wird viel berichtet, viel diskutiert. Interessanter für mich ist aber eigentlich das, was bei den elaborierten, den hochentwickelten Kulturtechniken läuft, beziehungsweise nicht läuft, was da schief läuft. Zum Beispiel, ein bezugvolles Lesen und Schreiben wäre eine elaborierte Kulturtechnik. Bezüge herzustellen zu dem, was war, zu anderen Wissensgebieten, zu anderen Schriften und so weiter. Dass sich da was zusammenführt, verdichtet. Da lässt sich in der Tat empirisch auch nachweisen, dass das weniger wird. Ich habe in einem anderen Vortrag mal die These vertreten, dass wahrscheinlich keine Generation seit langem, so wie die Ihre, die Studentengeneration heute, sich abgeschnitten hat von Traditionen. Ich glaube, dass Sie Gefahr laufen, sehr, sehr viel von dem nicht mehr verstehen zu können, was uns zu dem Punkt geführt hat, an dem wir heute sind. Aber das wäre ein anderer Vortrag. Falls mal während des Semesters jemand ausfällt, würde ich darüber vielleicht einspringenderweise etwas erzählen. Auch an Hochschulen geraten elaborierte Kulturtechniken in Vergessenheit. Eines meiner Themen natürlich, in Deutschland gibt es so gut wie keinen Studiengang, der sich mit Schreiben oder Rhetorik beschäftigt. Das können Sie an einer Hand abziehen. Im angelsächsischen Raum finden Sie das an jeder Hochschule. Und es gibt in Deutschland an Hochschulen so gut wie keine Angebote, die die Defizite, die Studenten heute damit haben, in irgendeiner Weise auch nur aufzufangen. Also sie müssen ja nicht unbedingt schreiben oder Rhetorik studieren, aber es wäre ganz nett, wenn man ihnen dabei hilfe, in ihrem Studium mit diesen Aufgaben zurechtzukommen. Im Übrigen gibt es eine Initiative an dieser Hochschule. Wir haben gerade einen Antrag beim Land laufen, daran vielleicht ein bisschen was zu ändern. Aber ob das klappt, steht in den Sternen. Nun gut, soweit hierzu. Jetzt möchte ich Ihnen keine Folien zeigen, sondern ein paar Ideen vorstellen und eine Argumentation entwickeln, die Ihnen zeigt, warum technische Probleme oder Probleme, die durch Technik verursacht werden, nicht durch Technik selbst gelöst werden können, jedenfalls nicht allein durch verbesserte Technik. Da hole ich ein bisschen aus dazu. Unsere Technik wird gestaltet, wie Sie wissen, von Technikern, von Ingenieuren. Das Wort Ingenieur leitet sich vom lateinischen Ingenium her. Das steht für Scharfsinn und Erfindungsgeist. Also der Ingenieur ist in der Wortbedeutung nach ein Geist, der erfindet. Diese Wendung gefällt mir, weil sie den Geist betont an der Sache. Ich habe Ihnen gesagt, ich möchte etwas über Wahn erzählen. Sie kennen womöglich die Wendung, dass man vom Wahn der Künstler und der Genies redet. Der künstlerische Wahn ist ein individueller Wahn. Er überkommt Individuen, einzelne Personen. Ursprünglich war der Machbarkeitswahn von Ingenieuren dem künstlerischen Wahn eng verwandt. Manchmal gingen beide Hand in Hand. Und der Machbarkeitswahn war ebenfalls ein individueller Wahn. Das hat sich weitgehend geändert. Der Machbarkeitswahn ist heute ein kollektiver Wahn. Technik ist inzwischen so komplex, dass sie nur noch kollektiv machbar ist. Demzufolge ist die Übersteigerung, die Entgrenzung, die Entgeisterung von Technik kaum noch individuell, sondern kollektiv geworden. Der Machbarkeitswahn der Ingenieure und Techniker findet seine Entsprechung und seine Verbündeten in der Gier der Profiteure, in den Heilsversprechen der Politiker und in der übersteigerten Vertrauensseligkeit, im Vertrauenswahn von uns Bürgern. Eine Quelle des Machbarkeitswahns der Ingenieure ist ein Wahrnehmungsdefizit, mit dem sie als Experten geschlagen sind, wie alle Experten mit einem Wahrnehmungsdefizit geschlagen sind. Dadurch, dass sie Technikexperten sind, aber häufig nicht im gleichen Maße Kulturtechniken beherrschen, entgeht ihnen eine zentrale Dimension, nämlich die Einbettung der Technik in die Kultur. Nur dann, wenn Technik in Kultur entschieden und wohl überlegt eingebettet wird, nur dann lässt sich Technik rechtfertigen, lässt sie sich sozialverträglich handhaben und in einen gesellschaftlichen Konsens einpassen. Technikkultur wird nicht kultiviert heute. Ingenieure werden in ihren Studien in der Regel auf diesen Diskurs, auf die Einbettung der Technik in die Kultur nicht vorbereitet. Korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch sehe. Jedenfalls verzichten die meisten Studiengänge mehr oder minder vollständig darauf, ihre Studenten auf solche Aspekte ihrer künftigen Arbeit vorzubereiten. Ingenieure sind qua akademischer Ausbildung auf diese Fragen nicht vorbereitet, erkennen solche Fragen oft gar nicht, nehmen sie häufig nicht als Problem wahr, sollen sie womöglich oft gar nicht wahrnehmen. Und genau dadurch entstehen riesige Folgeprobleme. Nehmen wir das aktuelle Beispiel Kernkraft. Wir könnten ja zynisch über solche Probleme hinwegsehen, wie sie in Japan auftreten und sagen, ein bisschen Schwund ist immer, die Menschheit hat schon immer mit dem Leben von Menschen gespielt und Menschenleben geopfert zugunsten des Fortschritts und der technischen Entwicklung. Wo ist das Problem? Wenn also die GAUs, die größten anzunehmenden Unfälle, uns nicht störten, nebenbei, sie sollten uns stören, wenn sie uns nicht störten, sollte uns doch zumindest etwas anderes beunruhigen. Nicht allein, dass wir diese Technik im laufenden Betrieb nicht vollständig in den Griff bekommen, ist das Problem. Das Problem sind die Folgen dieser Technik, die unabsehbar sind. Es ist bekannt, dass Atommüll mit einer Halbwertszeit von 20.000 Jahren behaftet ist. Das heißt, hochgiftiges radioaktives Material, höchst gefährlich für Mensch und Umwelt, wird nach einer Lagerzeit von 20.000 Jahren halb so hochgiftig sein wie am Anfang. Dieser radioaktive Müll ist dann immer noch so giftig, dass er immer noch hochgradig gefährlich, existenzgefährdend ist für Mensch und Umwelt, dass er Natur und Leben auf der Erde zerstören kann. Nochmals der Zyniker, das wäre doch mal eine nachhaltige Perspektive. Ne? Das könnte man unter Nachhaltigkeit schon verstehen. Dauert eine ganze Weile. Nun denn, die Ingenieure und Techniker können nun sagen, wo ist das Problem mit dem Atommüll, das bekommen wir hin, gelöst und in den Griff. Lassen wir wiederum beiseite, dass wir keine geologischen Schichten kennen, die über solch einen langen Zeitraum unbeeinflusst, unverändert und ohne Gefährdung blieben. Sehen wir also davon ab, dass wir dieses natürliche Problem schon nicht lösen können. Glauben wir den Ingenieuren und Technikern für diesen Moment, dass sie dieses Problem technisch lösen können werden, sodass die radioaktiven Abfälle absolut sicher gelagert werden können? Glauben wir ihnen auch noch, dass sie in der Lage wären, Datenträger zu entwickeln, auf denen die nötigen Informationen abgespeichert werden können, die zum Betrieb und zum Verständnis eines Endlagers für radioaktiven Müll notwendig sind, also sozusagen die Betriebsanleitung abspeichern können? Glauben wir ihnen zudem, dass sie die nötigen Lesegeräte für diese Datenträger über diesen Zeitraum vorhalten können und auch die Energie, die notwendig ist, um diese Lesegeräte zu betreiben? Glauben wir ihnen auch, dass sie so klug sind, die für den Betrieb der Lesegeräte notwendigen Betriebsanleitungen vorzuhalten? Wiederum nebenbei bemerkt, wir sollten ihnen das natürlich nicht glauben. Es gibt keine Datenträger, die Informationen über solch einen langen Zeitraum speichern könnten. Wenn ich die Disketten lesen möchte, die ich auf meinem ersten Rechner Anfang der 1980er Jahre einsetzte, muss ich schauen, welches Technikmuseum die entsprechenden Computer besitzt. Digitaltechnik können Sie für diesen Zweck vergessen. Mikrofilme auch. Papier hält etwas länger, aber eben auch nicht so lange. Die Ingenieure könnten die Betriebsanleitungen und Informationen in Stein hauen. Das ist ein recht bewährtes, langlebiges System. Es dürfte aber auch nicht lange genug überleben. Aber vernachlässigen wir diese technische Seite des Problems, vertrauen wir darauf, dass die Ingenieure und Techniker diese Schwierigkeiten bestimmt zu lösen wissen. Was die Ingenieure nicht lösen können, was sie womöglich gar nicht sehen, weil sie Technikexperten, als Technikexperten zu wenig über Kultur und Kulturtechniken wissen, das ist ein kommunikatives Problem. Wir haben keine Sprache und kein Zeichensystem, die eine Kommunikation über solch einen langen Zeitraum gewährleistet. Ich möchte Ihnen das Gewicht dieses Arguments illustrieren. Wir haben nach langen Mühen und übrigens nicht mittels technischer Verfahren Teile von Hieroglyphen und von anderen alten Schriften dekodieren können. Die ältesten Schriftzeugnisse, die wir bislang gefunden haben, sind zwischen 5.000 und 6.000 Jahre alt. Es ist keine Schrift bekannt, die länger existierte. Und es gibt keine Schrift, die auch nur so lange in Gebrauch wäre. Also die von vor 5.000 Jahren nutzen wir heute nicht mehr. Ein Argument. Zweites Argument. Was wir wissen ist, dass sich lebende Sprachen im Laufe von etwa 500 Jahren so vollständig umbauen, dass man sie nicht mehr verstehen kann. Um es anschaulich zu machen, wenn Sie, verehrte Damen und Herren, das Deutsch verstehen wollten, das vor 500 Jahren gesprochen und geschrieben wurde, müssten Sie Mittel- und Althochdeutsch lernen und studieren, was die Germanisten tun. Also, nach 500 Jahren ist eine Sprache sozusagen hinüber. Und das ist dummerweise kein technisches, sondern ein kulturelles Problem. Wie zeigen, wie vermitteln wir, dass an einer bestimmten Stelle tief unter der Erdoberfläche hochgiftiges radioaktives Material gelagert wird? Wie können wir sicherstellen, dass diese und alle nötigen Informationen zum Betrieb eines Atommüllendlagers, alle Betriebsanleitungen und Gebrauchsanweisungen über all diese Zeit präsent und verständlich gehalten werden? Was schlagen Sie vor? Sie sind doch junge, ideenvolle, kreative Menschen. Wie lösen Sie dieses Problem? Ich frage Sie gar nicht ironisch. Ich würde es wirklich sehr gerne wissen. Und wenn Sie es rauskriegen, also wenn Sie je scharf sind auf den Nobelpreis oder so, damit knacken Sie den unter Garantie. Ja? Es muss in die mündliche Überlieferung eingehen.
Ich glaube, die Aktualisierung, also das Verständnis muss
praktisch. Gut. Ja. Ja. Mündliche Überlieferung. Wir könnten jetzt mal das Prinzip stille Post spielen. Ja? Ich flüstere dem Ersten etwas ins Ohr. Mal gucken, was da oben rechts ankommt. Ja? Das geht schief. Also mündliche Überlieferung ist nicht stabil. Eines der ältesten großen Schriftzeugnisse der Menschheit basiert eigentlich auf mündlichen Erzählungen, nämlich die Homer, Odyssee und Ilias. Ja? Es sind eigentlich viele Erzähler gewesen. Irgendwann wurde wahrscheinlich über einen großen Zeitraum hinweg das schriftlich festgehalten. Es gibt Untersuchungen, zum Beispiel von diesem Walter J. Ong, den ich vorher mal an der Folie drauf hatte. Es gibt immer diese Annahme, mündliche Weitergabe sei in oralen Kulturen stabil. Es gibt noch ein paar auf Oralität, auf Mündlichkeit, auf Erzähltradition basierende Kulturen auf dieser Welt. Die wurden in den letzten 20, 30 Jahren erstmals genau daraufhin untersucht, wie sie Mündlichkeit weitergeben. Den Erzählern in dieser Kultur ist es ganz, ganz wichtig zu behaupten, dass sie natürlich authentisch weitergeben, was sie von den Ahnen übernommen haben. Man kann allerdings beobachten, dass sie jedes Mal, wenn sie die Erzählung X erzählen, sie anders erzählen, jedes Mal neu. Sie dramatisieren, sie stellen sich aufs Publikum ein, manchmal geben sie Gas und manchmal nehmen sie es raus und so weiter. Es verändert sich permanent. Wenn man sie darauf anspricht, behaupten sie steif und fest, dass sie nichts geändert haben. Also orale Kulturen sind nicht stabil in der Erzählung, kann man vergessen. Also, eine technische Lösung hilft uns nicht, die ist bestenfalls im zweiten Schritt relevant. Wir müssen ein kulturelles Problem lösen, nämlich das, wie man Wissen weitergibt. Sie könnten nun sagen, naja, wir sind doch hier an einer Hochschule und an Hochschulen, Universitäten sind doch, das sind doch Orte, an denen man Erfahrung hat mit der Wissens- und Informationsweitergabe. Das stimmt. Aber Universitäten gibt es noch keine 1000 Jahre. Die ersten Universitäten wurden im 12. Jahrhundert gegründet, in Paris, Bologna und Salerno. Die erste deutsche Universität 1348 in Prag, das war damals Bestandteil des Königreichs von Böhmen und deshalb deutsch. Wien folgte 1365 und dann jetzt auf dem Gebiet, das wir heute als Deutschland bezeichnen, war die erste Universität, die in Heidelberg 1386, dann kam Köln 1388, Erfurt 1392 und Leipzig 1409. So, also das sind Einrichtungen, die 700 Jahre alt sind, 800, 900 Jahre. Um es klar zu machen, über 20.000 Jahre hinweg Informationen bereitzuhalten, das bedeutet nicht, die Tagebücher seines Urgroßvaters durchzublättern. Ein Jahrhundert entspricht etwa drei Generationen. Ein Jahrtausend wären dann 30 Generationen. Die derzeit wohl älteste Institution der Menschheit, die Erfahrung in der Weitergabe von Informationen und Wissen hat, ist die katholische Kirche. Sie gibt es seit knapp 2000 Jahren, eigentlich 1500, um es genau zu nehmen. Also seit, sagen wir mal, maximal 60 Generationen. Die katholische Kirche macht derzeit nicht den Eindruck, als würde sie die nächsten 2000 Jahre unbeschadet überleben. 20.000 Jahre, das bedeutet Wissen und nicht nur Information, Wissen, über 600 Generationen stabil zu halten. Da Atommüll aber rund 40.000 Jahre hält, sollten wir die Weitergabe des Wissens über 1200 Generationen hinweg gewährleisten. Nochmals, es geht dabei nicht um ein technisches Problem, sondern um ein kulturelles. Niemand kann Ihnen sagen, wie wir dieses Problem je lösen könnten. Wir haben kein einziges Beispiel dafür, wie wir einigermaßen erfolgversprechend das lösen können. Tja, was machen wir da jetzt? Wenn eine Technik nur eingeschränkte, überschaubare Folgen hat, dann ist das ja alles noch gerechtfertigt. Aber wenn Sie die Lebensgrundlagen der Menschen vernichten können, und zwar nicht nur für die Laufzeit eines Kraftwerks, ja, sondern über unüberschaubare Zeiten hinweg, über unübersehbar viele Generationen hinweg, dann sind die Folgen dieser Technik nicht eingrenzbar, nicht beherrschbar, nicht vertretbar. Da ist nichts machbar, das entzieht sich der Kompetenz der Ingenieure und Techniker. Bitte nicht falsch verstehen, die sollen nicht diskreditiert werden. Da Techniker und Ingenieure eben diese Zeiträume nicht übersehen und sonst auch niemand und diese Probleme nicht lösen können, müssen wir ihnen die Zuständigkeit dafür entziehen. Und erst recht denen, deren Denken sich auf kurzfristige und allein wirtschaftliche Erfolge ausrichtet. Den Profiteuren in dieser Welt, die, so ist zu fürchten, die Welt in die Luft sprengten, ohne mit der Wimper zu zucken, verspräche das steigende Kurse. Ingenieure, Techniker, Profiteure, sie alleine können nicht erkennen oder bestimmen, was Gemeinwohl ist. In ihrer Funktion als Ingenieure, Techniker und Wirtschaftler fehlt es ihnen dafür an kulturellem Horizont. Sie können das ja vielleicht als Einzelperson dann haben, aber in ihrer Funktion als Techniker, Ingenieur und so weiter fehlt ihnen das. So, jetzt haben wir ein kulturelles Problem dargelegt, das nicht technischer Natur ist und nicht technisch gelöst werden kann. Worum geht es mir damit? Ich möchte Sie aufmerksam machen darauf, dass es manchmal nicht so entscheidend ist, was die Techniker über die Technik wissen und was die Technik kann, sondern es entscheidend sein kann, was die Techniker über die Technik nicht wissen und was die Technik nicht kann. Techniker sind Experten, der Horizont von Experten ist auf ihr Fach hin betrachtet sehr weit, im Ganzen betrachtet ist der Horizont von Experten oft eng. Techniker und Ingenieure wissen also nicht, häufig nicht, wie Technik kulturell eingebettet wird oder eingebettet werden sollte. Und sie wissen häufig nicht, was aus der Technik folgt, gesellschaftlich, sozial, kulturell, politisch, philosophisch. Und sie wissen häufig auch nicht, welche technischen Folgen sich aus der Technik ergeben oder ergeben könnten. Und da sehe ich ein Problem, dass sie Technikfolgen nicht abzuschätzen wissen. Darüber sage ich gleich, wenn Sie mir noch 5 Minuten gewähren, im Schnelldurchlauf was. Ich sehe ein Problem. Techniker werden und Ingenieure werden in ihrer Ausbildung, in ihrem Studium genau darauf, Technikfolgen abzuschätzen, nicht vorbereitet. Ich habe mir im Vorfeld dieses Vortrags den Spaß gemacht, mal die Curricula der Ingenieurstudiengänge hier an der Hochschule anzugucken. Ich habe nichts gefunden. Vielleicht ist was da, vielleicht versteckt sich irgendwo was, aber explizit ein Fach wie Technikfolgenabschätzung taucht nicht auf. Nun denn. Also, Machbarkeitswahn ist eine Form des Größenwahns und auf lange Sicht macht Größenwahn am Ende alles klein. Schauen wir uns noch ganz kurz an, wie das an den Hochschulen aussieht. Helmut Schmidt hat letzte Woche gesagt, Politiker sind nur in Ausnahmefällen in der Lage, sich solchen Überblick zu verschaffen, dass sie die Ergebnisse der Wissenschaft selbst beurteilen können. Das heißt, die Wissenschaft muss der Politik, der Öffentlichkeit offenbar dabei helfen. Lernt sie das? Hier sind wir bei der Frage der Technikbewertung oder Technikfolgenabschätzung oder Technologiefolgenabschätzung, im Englischen Technology Assessment genannt. Es gibt solche Einrichtungen, die das tun. Zum Beispiel wurde 1972 gegründet das OTA, das Office of Technology Assessment. Also das ist eine Forschungseinrichtung in Washington, die dazu diente, die Kongress- und Senatsabgeordneten in Washington zu beraten. Wissenschaftlich zu beraten, was könnte passieren, wenn wir die Technik X etablieren? Welche Folgen sind da absehbar? Ich habe da mal eine Zeit lang verbracht an diesem OTA, das war sehr spannend. 1995 wurde es geschlossen. Unter einer konservativen Regierung, klar, kein Geld. Und wozu ist das gut? Brauchen wir nicht. Gleichwohl war das OTA Vorbild für vergleichbare Einrichtungen, zum Beispiel in Deutschland für das Büro für Technikfolgenabschätzung des Deutschen Bundestages, das gibt es nach wie vor, oder für die Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, die wurde 1992 gegründet und nach 10 Jahren wieder abgeschafft, braucht man ja nicht. Übrigens, derjenige, der für beide Institutionen die Ideen entwickelt hat, das Konzept entwickelt hat in Deutschland, ist Professor Dr. Klaus Kornwachs, den können Sie im Zuge der Vortragsreihe hier mal hören. Wonach fragt die Technikbewertung? 2 finde ich, sehr spannende Fragen. Haben wir die Technik, die wir brauchen, und brauchen wir die Technik, die wir haben? Ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich, oder ich nehme an, wir sind uns einig, das sind brennend heiße Fragen. Ja? Viel heißer kann es schon nicht mehr werden. Am MIT, Massachusetts Institute of Technology, gibt es Einrichtungen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen. Und die stellen diese Fragen so: How do changes in science and technology affect what it means to be human? Und how do science and technology express human values? Hören Sie darüber etwas in Ihren Studienfächern? Ich fürchte, relativ wenig. Es ist kein Vorwurf an Ihre Studienfächer und an Ihre Professoren und so weiter. Ich glaube nur, dass wir nachdenken müssen, ja, dass wir überlegen sollten, ob wir das so lassen. In den USA wurden wiederum in den 70er Jahren rund 100 sogenannte STS-Programs eingeführt, Science, Technology and Society. Da wird genau diese Schnittstelle beobachtet zwischen diesen Bereichen. Und da werden, diese Programme sind Studienfächer. Es gibt curriculare Angebote an über 3000 Universitäten in den USA und Hochschulen. Ja. Also eingebettet im Curriculum sind diese Fragen dort an ganz vielen Stellen. Als reine Studiengänge finden, können Sie das etwa 100 Mal in den USA finden und auf Bachelor- oder Master-Niveau studieren. Ich selbst habe das an der Penn State University kennengelernt. Das war eine der ersten, die ein STS-Programm eingeführt hat. In Deutschland ist sowas Mangelware. Es gibt ab und zu fachübergreifende Angebote, zum Beispiel am Zentrum für Technik und Gesellschaft in Berlin. Das Einzige, was als Studiengang in diese Richtung geht, hat wiederum dieser besagte Klaus Kornwachs, der mein Doktorvater war, entwickelt, nämlich an der Brandenburgisch-Technischen Universität in Cottbus, können Sie seit ein paar Jahren als Fach Kultur und Technik studieren. Finde ich spannend. Ja, ansonsten gibt es das ab und zu als Einsprenkel. An den Fachhochschulen, wo es in meinen Augen sehr gut passte, gibt es so etwas nicht. Ich hatte Sie schon aufmerksam gemacht, das Referat für Technik und Wissenschaftsethik an den Fachhochschulen des Landes Baden-Württemberg versucht, so ein paar Angebote in dieser Art zu entwickeln. Kann ich Ihnen sehr empfehlen, sich das mal anzugucken. Es gibt natürlich einige Diskussionen über das Thema Nachhaltigkeit. Auch an dieser Hochschule gibt es da mittlerweile einen Referenten dafür und so weiter. Das sind immerhin Schritte, die, denke ich, in die richtige Richtung gehen. Haben wir die Technik, die wir brauchen? Brauchen wir die Technik, die wir haben? Ich glaube, darüber müssen Technik und Kultur reden. Und diese Vortragsreihe soll dazu ein Gesprächsangebot sein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Tut mir leid, ich habe etwas überzogen, also wenn Sie entfleuchen wollen, gerne, aber wenn jemand noch eine Diskussion haben möchte, dann auch gern. Ist da noch Bedarf, möchte jemand in der Runde hier noch ein bisschen diskutieren, dann stelle ich mich gern zur Verfügung. Nun gut. Wenn nicht, nächste Woche geht es hier weiter. Ah, Sie haben eine Frage, ja? Also mal abgesehen von dem konkreten Hintergrund teile ich alles, es ist alles uralt und bekannt und so weiter. zeigt es mir eins, und das sollten Sie bedenken als Studenten, wenn Sie uns gegenüberstehen. Professoren haben eigentlich einen hochgradigen Artenschutz. Für uns gibt es sogar einen Paragraphen im Grundgesetz, der uns die Freiheit von Lehre und Forschung und Wissenschaft garantiert. Und trotzdem sind wir manchmal ganz schön feige Säcke. Fordern Sie Ihre Professoren. Lassen Sie die nicht ausbüchsen. Stellen Sie die. Zwingen Sie die zu Diskussionen. Unsere Generation hat das, was da gerade passiert, nicht verhindert. Vielleicht schaffen Sie es. Vielleicht können Sie was ändern. Aber ich glaube nur dann, wenn Sie deutlich kritischer werden, wenn Sie deutlich Forscher werden und wenn Sie unsere Generation, die derzeit eine Menge verbockt, stellen. Packen Sie uns hart an. Das muss sein. Ja. Einen guten Schluck wünsche ich Ihnen noch. Schönen Abend. Tschüss.